gab Leute, die das cool fanden, die das total unterstützt haben und die das richtig gefeiert haben. Und es gab natürlich auch Leute, die mir das ins Gesicht gesagt haben, dass sie das lächerlich finden. So viel Energie da reingesteckt, so viel Arbeit da reingesteckt, dass halt dieser Moment, wenn es so, du hast es, du hast den Job, das ist so surreal, weil der so schnell vorbeigeht und man denkt so, wie, das war's jetzt? Kein Feuerwerk, kein Konfetti, keine Sektkorken, die knallen oder so. Das ist eigentlich auch einer der Gründe, warum ich diesen Job so gerne mache, weil man so, ich kann so gucken, wie es sich anfühlt, ein anderes Leben zu leben, wie es sich anfühlt, eine andere Person zu sein.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Überall da, wo ihr Podcast hört und Geschichten lauscht.
Hallo ihr Lieben, mein heutiger Gast und ich haben einiges gemeinsam. Wir kommen fast aus demselben Dorf im Sauerland. Wir haben beide an demselben Gymnasium Abitur gemacht. Wir waren beide mal in derselben Tanzschule. Sein Vater und meine Mutter sind irgendwie befreundet, aber wir kannten uns bisher noch nicht, sondern lernen uns heute quasi kennen. Ich freue mich sehr auf Musical-Darsteller Pascal Krämer.
Ja, servus, hallo.
Kommst du aus Bayern eigentlich? Pascal, ich freue mich sehr, dich quasi bei der Arbeit besuchen zu dürfen, auch wenn wir quasi nicht auf der großen Musical-Bühne im Musical-Dom stehen, weil du ja Teil des Moulin Rouge-Ensemble bist, sondern wir sitzen backstage in einem Büroraum.
Zwei Etagen über der Bühne, über den Brettern.
Wo nachher irgendwie die Show losgeht, in 3 Stunden ungefähr wieder, ne?
Knapp,
oder 4.
Glaub ich.
Ja. 4 Stunden stehst du wieder auf der Bühne. Hey, bevor wir über dich und deine Karriere und auch über Moulin Rouge reden, wie immer in diesem Podcast auch an dich zuerst die Frage, Fenster oder Gang?
Definitiv Gang.
Warum?
Definitiv. Nicht, weil ich Flugangst habe oder so. weiß ich nicht. Ich muss immer am Gang sitzen. Am besten ist dann noch, wenn der Fensterplatz frei ist. Da habe ich dann immer meine Tasche und sowas, damit auch ja nicht Leute fragen, ist der Platz noch frei? Aber ich sitze immer am Gang. Ich mag das vor allem auch, also wenn sich dann jemand in den Gang, an den Platz am Gang setzen würde, ich glaube, das kann ich nicht haben, fühle ich mich eingeengt. Ich brauche so die Möglichkeit, aufstehen zu können. Ich glaube, dass das ist.
Verstehe ich, kann ich sehr gut verstehen.
Und weil meine Schwester im Flugzeug immer am Fenster sitzen wollte, also ich glaube, das ist so, damit wurde ich so ein bisschen großgezogen.
Du wurdest dazu gezwungen.
Ich musste immer an den Gang.
Ist deine Schwester älter oder jünger?
Meine Schwester ist älter.
Älter. Wie viel älter ist die?
3 Jahre.
Okay. Grüße an dieser Stelle an deine Schwester. Wohnt die noch im Sauerland oder?
Nee, die wohnt in Salzburg.
Okay. Sag mal, was sind denn deine ersten Gedanken, wenn du das Wort Sauerland hörst?
Heimat. Das ist so das Direkteste, was mir in den Kopf kommt. Und irgendwie müsste ich, glaube ich, anfangen zu lachen so ein bisschen.
Warum?
Aber aus totaler Liebe. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich hatte oder habe so eine Hassliebe mit meiner Heimat natürlich so ein bisschen. Wenn ich nach Hause komme, wenn ich von der Autobahn runterfahre, ist es immer total schön. Ich merke, dann lädt sich bei mir so der Akku auf. So, wenn man so in der Natur groß wird und irgendwie so den Wald immer so um die Ecke hat, quasi hinterm Haus, ist das was total Schönes. Aber einfach für mich irgendwie da groß zu werden als junger Mann, der dann doch andere Interessen hatte, so tanzen und singen und sowas, war das nicht immer das Einfachste. Aber deswegen ist es so, both sides of the coin.
Wurdest du dafür belächelt, als du irgendwann gesagt hast, so Freunde, ich will, das ist irgendwie mein großes Ziel, mein großer Traum, ich will Musical-Darsteller werden?
War so ein Misch. Also es gab Leute, die das cool fanden, die das total unterstützt haben und die das richtig gefeiert haben. Es gab natürlich auch Leute, die mir das ins Gesicht gesagt haben, dass sie das lächerlich finden und was sie davon halten und so. Ich bin ja auch ein sehr sensibler Mensch einfach und ich habe natürlich auch gespürt, dass Leute vielleicht Sachen zu mir gesagt haben, die sie nicht so meinten und dann hintenrum anders gesprochen haben. Solche Sachen. Aber es gab unterschiedliche Meinungen dazu.
Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo dir klar war, ich will das machen? War das schon immer so ein Wunsch von dir, Musical-Darsteller zu werden?
Ja, eigentlich schon. Also bei mir war der Auslöser für Musical, war tatsächlich meine Oma, die hat ein Hotel und die haben oben drüber gewohnt und die hatten so eine, wie man das halt früher so hatte, so eine ganz alte Holzbar, wo so Kristallgläser mit Whisky und sowas drin standen und da unten waren Bücher drin und da waren auch so Musical-Programmhefte drin. Und ich habe da irgendwann, habe ich da so durchgeschaut und habe mir diese Bücher dann angeschaut, diese Hefte. Es war alles so bunt und pompös und schön. Und dann habe ich meine Oma gefragt, was das ist. Und dann hat sie mir das erklärt. Und dann hat sie mir eine CD gezeigt von Starlight Express. Und irgendwie hat das damit angefangen. So, das war so der Musical-Punkt. Aber so, ich war schon immer ein riesiger No Angels-Fan zum Beispiel.
Juhu, noch eine Gemeinsamkeit. Die habe ich vergessen, das stimmt, ja.
Und ich konnte die Choreografien immer auswendig, kann die auch immer noch. Ist lustig, ich habe da mit Ricardo, einem Kollegen, der bei uns hier den Christian spielt. Wir haben letztes Mal vor der Show No Angels gehört und können beide noch die ganzen Texte und ich konnte die Choreos noch und alles. Es war sehr lustig.
Dabei ist es ja vermutlich so, ja, bei dir jetzt nicht ganz 20 Jahre her, ne? Aber so vor 20 Jahren hatten die ja ihren Durchbruch, aber genau. Es ist ja trotzdem schon ein paar Jährchen her.
Ja. Ja, ich weiß auch im Kindergarten, es gibt auch noch so ein Video, was ich hoffe, was verschollen ist, wo ich mit Leuten aus dem Kindergarten The Rivers of Joy tanze. Und dann zum Schluss ganz beherzt mich voller Passion auf den Boden schmeiße, das weiß ich noch.
Ah, vielleicht hätte ich irgendwie vorher noch mit deinem Vater quatschen sollen, dass er mir sowas vielleicht nochmal zugespielt hätte.
Videopodcast,
ja. Genau. Aber nochmal kurz zurück zum Musical und Starlight Express und zu deinen Anfängen. Warst du dann irgendwann auch mal als Kind tatsächlich
in Starlight Express? Ja, meine Eltern haben mir das dann irgendwann zu Weihnachten geschenkt. Und wir sind dann nach Bochum gefahren und das war dann so der Moment, als ich das gesehen habe, da war es dann vollends geschehen und ich wusste, dass ich das machen will.
Geil. Und sag mal, diese Prospekte, waren die jetzt quasi für Hotelgäste oder warum lagen die da?
Nee, meine Oma und mein Opa, die sind sehr begeisterte Musical-Schauer gewesen und sind es auch immer noch. Die haben die einfach gekauft. Das sind diese Bilderbücher quasi, wo so Szenen aus den Musicals dann abfotografiert wurden. Und ich weiß noch, Joseph in Essen, das war dabei, Starlight Express, Phantom der Oper, Les Miserables. Also die ganzen klassischen Schinken haben meine Großeltern geguckt und mir anscheinend die Liebe da weitergegeben.
Und wann hast du denn für dich irgendwie den Entschluss gefasst, ich mache das jetzt auch, zieh das durch? Weil das ist ja das, was du gerade auch gesagt hast, so Gesang, Tanz, Schauspielerei auf dem Dorf ist halt auch im Sauerland ein bisschen schwierig, da überhaupt Fuß zu fassen, ne?
Ja, das war so, ich glaube so mit 15, 16, also ich habe das immer so privat für mich gemacht oder mit meinen Freundinnen früher.
Oder im Kindergarten.
Genau. Ich hatte ja auch den Vorteil, meine Oma hat natürlich ein Hotel oder meine Tante und mein Onkel jetzt, die so große Konferenzräume haben. Da konnte ich mich natürlich ausleben.
Geil.
So.
Übrigens in deinem Heimatdorf auch, in Langenay oder wo ist das?
Direkt nebenan. Wir wohnen in so einem Bermuda-Dreieck. Okay. Also meine Tante und mein Onkel wohnen jetzt über dem Hotel, meine Oma und Opa über uns und wir wohnen da drunter. So, und es ist, da direkt nebenan konnte ich immer rübergehen und hatte quasi, die hatten dann auch so eine Lichtanlage und eine Disco-Kugel. Also es war echt der Himmel auf Erden. Und genau, da habe ich mich dann immer so ausgetobt und für mich das halt so gemacht. So Choreos abgeschaut, nachgetanzt, whatever. Und dann irgendwann so mit 15, 16 habe ich dann einen Workshop gemacht bei der Stage School in Hamburg und das hat so den Anfang dann gegeben. Dann wurde mir gesagt, was ich machen muss, Ballett- und Jazzunterricht nehmen und sowas und halt diese ganzen Sachen, die man halt für eine Aufnahmeprüfung können muss und so. Und da kam dann so zum ersten Mal so, okay, ich mach das jetzt so richtig in den Vordergrund.
Wie war das dann aber für dich auch tatsächlich quasi den Absprung zu schaffen, sag ich mal in Anführungszeichen, weil ich meine, das ist das halt eine gute Gesangsschule oder Schauspiel oder Tanzschule, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es die bei uns irgendwo im Sauerland gibt oder gab.
Nee, leider nicht. Ich bin anfangs dreimal die Woche nach Iserlohn gefahren mit dem Zug. Da gibt es die Ballett- und Tanzakademie und da habe ich in den Leistungsklassen angefangen, so Ballett- und Jazzunterricht und sowas zu nehmen. Gesangsunterricht hatte ich damals noch zu Hause im Sauerland. Und als das dann aber irgendwie so in Iserlohn irgendwie so vorbeigegangen ist und ich dann nach Köln gegangen bin hier, unsere Gemeinsamkeit, dass wir im Cologne Dance Center getanzt haben oder tanzen, habe ich dann quasi mir hier in Köln einen Gesangslehrer gesucht. Das war dann der Klaus Dahm und so kam das dann. Meine Mama hat mich dann montags und donnerstags immer von der Schule abgeholt und hat mich dann nach Köln gefahren.
Wow, krass. Das ist halt, muss man halt dazu sagen, sind schon so anderthalb Stunden Fahrt, ne?
Absolut.
Autofahrt.
die hat dann hier beim Rewe immer den Einkauf gemacht und so. Die hat die Zeit dann gut genutzt. Aber meine Eltern, die, ja, denen habe ich schon sehr, sehr viel zu verdanken, weil die mich einfach so unfassbar krass unterstützt haben einfach. Die haben gesagt, nee, wenn du das machen willst, dann stehen wir hinter dir. Und die haben mich dann eben nach Köln gefahren oder mich einfach immer unterstützt und mir auch Kritik gegeben. Die sind auch meine größten Kritiker. Und ja, eigentlich voll schön.
Das heißt, die haben auch nie mal sowas gesagt, wie mach doch mal was Richtiges. Das war nämlich bei mir so tatsächlich, als ich mein Studium abgebrochen habe, gesagt habe, ich fange jetzt beim Radio an, haben die gesagt, nein, bist du verrückt, du musst was Richtiges lernen und das ist doch auch alles viel zu unsicher, man weiß doch gar nicht, wie das ist mit dieser Selbstständigkeit.
Die typische Sache. Nee, ja. Aber das, da bin ich verschont von geblieben. Meine Eltern haben sofort gesagt, okay, cool, wenn, dann richtig. So, das war bei uns zu Hause immer so die Regel. Wenn du es machst, ziehst du es durch. So, und nicht half-ass, sondern volle Kanone drauf. Und ja, und dann haben die mich auch unterstützt. Und das war einfach wirklich, ich bin da bis heute so dankbar für.
Und dann bist du nach dem Abi an die Uni gegangen, ne?
Ja, ich habe mein Abitur parallel zu meinem ersten Semester gemacht. Ich habe an der Folkwang in Essen studiert, mein Bachelor, und habe meine Prüfungen während quasi der Anfangszeit da geschrieben. Ja, das war
heftig.
Interessant war das. Halt solche Sachen, ich konnte dann zum Beispiel nicht mit auf Abifahrt und sowas. Und ja, man muss dann natürlich irgendwie leider auch ein bisschen was, also viel auf viel verzichten und so, aber es hat irgendwie Spaß gemacht, weil das war so das, was ich wollte, und irgendwie dann an einer Kunsthochschule zu studieren und mit 5 anderen Leuten im Jahrgang zu sein, war schon sehr geil.
Gab es denn eigentlich mal unabhängig von dieser Studienzeit, aber bis heute manchmal auch Momente, wo du gedacht hast, boah, ich kann das nicht und ich will das nicht, weil man
absolut
ja auch immer dahinterher sein muss, oder? Absolut. Und man nicht einfach mal sagen kann, mal gucken, was passiert, sondern ja immer irgendwie Vollgas geben muss, ne?
Absolut. Also es war, also man lebt da natürlich, gerade wenn man irgendwie auch so vom Dorf kommt und so, man lebt da ja irgendwie immer so voll außerhalb von seiner Komfortzone. Also so Sachen, die man da machen muss, der Umzug nach Essen zum Beispiel, war natürlich total gruselig. So für mich auch gerade irgendwie so mit gerade 18 geworden und so, und irgendwie dann in Essen sich eine Wohnung suchen, die irgendwie alle verschimmelt sind und so. Und das war irgendwie so, das war, weiß ich noch, das war echt schwer für mich am Anfang. Dann natürlich, aber wenn man es dann gemacht hat, natürlich irgendwie dann schon auch easy und man lebt sich schnell ein. Aber der Schritt, so das zu machen, war krass. Aber so das erste Mal, wo ich so gedacht habe, so, boah, ich weiß nicht, ob ich das noch so machen will, war echt während dem Studium in Essen. Weil einfach wir da Tage hatten, die von 8:30 morgens bis abends um 11 gingen. Und dann irgendwie alles so Frontalunterricht. Das heißt, du kannst nicht mehr irgendwie so kurz abschalten, weil ja irgendwie noch 80 andere Leute mit dir im Raum sitzen. Und ich hole das dann so nach, sondern du stehst dann wirklich one-on-one im Raum und es ist irgendwie so, okay, ich muss das wirklich wollen, weil es ist super viel Arbeit und man setzt sich ja auch so krass irgendwie mit sich selbst auseinander, oder die Dozenten encouragen einen halt so, die ermutigen dich, das zu machen, und da kriegt man natürlich auch schon mal Sachen gesagt, die man nicht hören möchte, so, oder man muss Dinge tun, die einem jetzt nicht so leicht kommen und so, und man muss dann wieder aus seiner Komfortzone raus, irgendwie permanent, und scheitern und so, ja.
Was waren das für Dinge, die sie dir gesagt haben, die du nicht so gut kannst, oder was, die Dinge, die dich vielleicht verletzt haben?
Verletzt haben.
Oder beschäftigt haben.
Naja, viel einfach so, meine Schauspiellehrerin hat zum Beispiel mal, als ich mit Fieber im Schauspielunterricht war, hat sie zu mir gesagt, während ich gespielt habe mit meiner Kollegin, und ich eigentlich gar keinen Text hatte, hat sie mich angeguckt und gesagt, Pascal, schau gerade in die toten Augen Londons. Sowas. Solche Sachen. So, aber dann, also gerade im Bachelor ist das natürlich so, man kommt dann irgendwie gerade an und findet sich natürlich dann auch irgendwie künstlerisch gerade erst, und irgendwie, das ist so das erste Mal, wo man dann Stücke singt, die man vielleicht noch nicht singen kann, Rollen, die einen überfordern. Man ist super müde vom Tanzunterricht, den man jeden Morgen hat. Wir haben im ersten Jahr jeden Abend 4 Stunden Schauspiel mit den Schauspielern, Physical Theater-Leuten und Regisseuren zusammen. Und das ist natürlich echt hart. Also man kommt da echt an seine mentale und körperliche Grenze auch, wo man irgendwann nur noch Fratze ist irgendwie. So. Aber so.
So wie du heute vor mir sitzt auch,
oder? So wie ich heute vor dir sitze, nach einer 8-Show-Woche, ja.
Weil das muss man ja wirklich mal sagen, 8 oder 9 Sitze manchmal sogar, ne? Ja. Shows, die ihr dann in der Woche jetzt spielt. Sag mal, wie ist denn das bei dir, wenn ich gehe tatsächlich, also, ne, das ist ja überhaupt nicht miteinander zu vergleichen, was wir tänzerisch, glaube ich, quasi drauf haben, weil ich nur einmal die Woche gehe und für mich ist es wirklich einfach nur so ein bisschen abschalten und irgendwie ein bisschen Spaß haben. Aber ich liege dann im Bett und habe Schmerzen vor Muskelkater und neige dann manchmal dazu, darüber nachzudenken zumindest, vielleicht eine Schmerztablette zu nehmen. Wie ist denn das, wenn man 8-mal die Woche auf so einer Bühne steht und das macht, was du hier machen musst? Spürst du deinen Körper überhaupt noch?
Absolut, klar. Also erstens, man kriegt ja irgendwann so eine Art von Stamina. So. Aber das ist schon tough, ja. Gerade so in Düsseldorf, als wir gerade angefangen haben und der Körper dann so zum ersten Mal diese Sachen macht. Das ist schon krass. Da sind so Sachen Zink und Magnesium, eine Black Roll, warme Klamotten sind da schon Freunde, die einem da wirklich helfen. Aber es ist auch einfach oft so, dass man sich da, glaube ich, dran gewöhnt. Es ist so ein Geschenk, was man irgendwie mitbekommt, wenn man irgendwie Musicaldarsteller wird.
Ja, Augen auf bei der Berufswahl. Man weiß halt auch, worauf man sich einlässt.
Natürlich absolut, ein Stück weit absolut. Auch.
Aber das, was man ja echt sagen muss, ist, dass du ein krasser Typ bist, weil du ja erst 25 bist und irgendwie ja trotzdem ja jetzt einfach schon, also du bist, das vielleicht auch nochmal, muss man vielleicht nochmal dazu sagen, du bist im Tanzensemble.
Ja.
Du bist im Tanzensemble, schwieriges Wort. Gut, dass ich nicht auf der Bühne stehen muss gleich. Im Tanzensemble, so ist das Wort. Ne?
Ja.
So, jetzt habe ich's. Und du hast 2 Rollen, die du in der Zweitbesetzung spielst.
Ja.
Bist du oft irgendwie das Küken mit erst 25 oder ist es normal in der Branche, dass man da schon so früh so ja irgendwie erfolgreich ist wie du?
Ich war es immer. Ich glaube, Moulin Rouge ist jetzt die erste Produktion, wo ich es nicht mehr bin. Ich habe eine Kollegin, die ist 22 und die anderen Kollegen im Tanzensemble zum Beispiel sind alle.
Wie heißt das Wort nochmal?
Tanzensemble.
Sehr gut, vielen Dank.
Die sind eigentlich alle so alt wie ich, so, und das ist eigentlich gerade ganz angenehm, aber ich war bis jetzt so eigentlich immer der Jüngste, ja, immer das Küken.
Ist das nervig oder sieht man das als Kompliment? Weil du gerade, glaube ich, so ein bisschen, als ich das Wort als ich das Wort in den Mund genommen habe, hast du so ganz leicht die Augen gerollt.
Kommt drauf an. Also es kommt mal ganz drauf an, wie die Kollegen das Wort in den Mund nehmen. Also wie die Kollegen darauf reagieren und sagen so, oh, 21 oder oh, 23, Gott. So, weißt du, sowas. Dann denkt man schon so, oh, ja, komm jetzt los. So, aber
manchmal spricht ja auch der Neid vielleicht auch daraus, ne?
Dass wahrscheinlich
man
es
in kurzer Zeit irgendwie so weit geschafft hat, weil das hast du mir ja auch schon gesagt, du hast ja eben erst mit 16 angefangen quasi dann so richtig zu tanzen, was ja eigentlich für Musical eher untypisch ist, ne? Weil viele natürlich schon irgendwie anfangen, wenn sie ganz, ganz klein sind, was ja eben im Sauerland ein bisschen schwierig ist.
Eben.
Was du denn, hast du Standard- und Lateintanz gemacht eigentlich auf dem Dorf bei uns in der Tanzschule?
Ich habe da einen Gutschein für bekommen, ja. Ich war beim Herrn Schulte.
Ja.
So, für so ein paar Stunden, glaube ich, aber auch nur. Also ich bin jetzt, könnte jetzt nicht bei Let's Dance übers Parkett schweben, aber.
Aber ich glaube, das kriegt man irgendwie im Sauerland auch mitgegeben. Ich glaube, dass das so fast schon ein bisschen Muss ist, dass man das macht, damit man auf dem Schützenfest halt irgendwie auch Disco Fox mittanzen kann. Will ich nicht mit dem vergleichen, was du tänzerisch jetzt im Moment hier auf der Bühne machst, um Gottes Willen. Sag mal, wie war denn für dich jetzt irgendwie so der Casting-Prozess, um dann irgendwie hier tatsächlich, also, oder wie bist du hierher gekommen? Vermutlich über normales Casting, oder?
Ja, ich habe die Casting-Ausschreibung gesehen. Und kannte das Stück natürlich vorher schon und fand es vorher schon super geil und war mir sofort sicher, dass ich da mich auf jeden Fall bewerben will. Der Castingprozess bei Moulin Rouge war relativ lang tatsächlich. Also der ging von August bis Februar, glaube ich. Und das waren mehrere Runden und irgendwie, ich weiß noch, mein erster Call war tatsächlich hier auch im Musical Dome hier in Köln. Und der ging von 10 bis abends um 8, glaube ich. Und ich habe an dem Tag irgendwie 8 Choreografien gelernt, hatte 4 Dance Calls. Und da hatte ich dann auch Muskelkater am Ende des Tages und habe dann auch echt gemerkt, so, ich hatte Muskelkater an Stellen, wo ich ihn vorher noch nicht hatte. So, das war echt krass. Aber ich habe an dem ersten Tag schon gemerkt, dass so die Creatives, die da waren aus England und das Material, was die uns natürlich dabei gebracht haben, sehr resoniert hat mit mir. Also ich habe gemerkt, dass sich das sehr, sehr gut anfühlt und dass ich das sehr, sehr gern machen möchte. Und dann bin ich auch durch den ganzen Tag durchgekommen. Und dann haben sie mich am nächsten Tag angerufen, ob ich Lust auf eine Work-Session, einen Recall, um in DSDS-Sprache zu bleiben.
Den Begriff kennt man?
Eine Work-Session, ob ich da Lust drauf hätte. Und ich war so, klar. Und dann haben sie gesagt, für Santiago, aber das Kreativteam sieht dich auch oder möchte gerne das Material vom Duke sehen. Und ich hatte bis dato die Sorge, oh, vielleicht bin ich nicht argentinisch genug, vielleicht bin ich noch nicht alt genug. So, das hat sich dann damit geklärt gehabt. Und dann haben sie mir die drei großen Szenen vom Duke geschickt plus den ganzen ersten Song. Und den musste ich dann in weniger als 24 Stunden musste ich das lernen. Und da war ich auch so, okay,
krass,
ja. Let's go. Und dann bin ich, ja, habe ich mir das irgendwie reingeprügelt. Bin dann morgens aufgewacht, hatte richtig so eine Seitenstrangangina, richtig, mein Hals war richtig entzündet.
Vom vielen Proben und Singen.
Vom vielen dann, Üben oder wie? Und so. Und dann, weiß ich noch, bin ich bei uns in Altenhundem in Hit gefahren und habe mir da Wassereis geholt, damit die Schwellung weggeht. Bin dann hier nach Köln gefahren, habe das dann gemacht, irgendwie versucht abzureißen. Und dann hat es funktioniert, haben sie mich ins Final eingeladen, durfte ich das alles nochmal zeigen und dann ich den Anruf bekommen.
Krass, weißt du noch, wo du da warst?
Ja, als in St. Gallen während einer Probe. Ich durfte eigentlich gar nicht ans Handy gehen. Oh. Ja. Ich war in St. Gallen in der Schweiz. Ich habe da Lady Best gemacht. Und ich habe natürlich mein Handy oben auf der Seitenbühne gehabt. Wir waren gerade in den Endproben. Und ich war so, oh, wann ruft der an? Wann ruft der an? Das ist bestimmt kein gutes Zeichen. Und oh. Und dann kam der Anruf, dann bin ich sofort rausgerannt. Ich war so, haltet den Regisseur irgendwie auf, dass wir die nächste Szene machen. Ja, und dann habe ich die Zusage bekommen. Das war krass.
Erinnerst du dich noch an das Gefühl, wenn dir das jemand am Telefon
umgeht? Ich war richtig krass überfordert.
Ja?
Ja. Es war so ein Misch aus, ich wollte lachen, ich wollte weinen. Ich glaube, ich habe sogar gebrüllt. Aber so ein ich habe das so lange manifestiert und visualisiert, dass ich das möchte. So viel Energie da reingesteckt, so viel Arbeit da reingesteckt, dass halt dieser Moment, wenn es so, du hast es, du hast den Job. Das ist so surreal, weil er so schnell vorbeigeht und man denkt so, wie, das war's jetzt? Kein Feuerwerk, kein Konfetti, keine Sektkorken, die knallen oder so, sondern ich stehe einfach draußen in St. Gallen auf dem Parkplatz im Dunkeln und freue mich halt wie Bolle, aber es ist so, es war einfach irre.
Ja gut, das ist halt der Unterschied zwischen dem wahren Leben und der Musicalbühne, ne? Da gibt es halt kein Konfetti und keine Sektkorken, sondern da ist halt, da freut man sich ja. Und dann war es das aber auch. Aber
ja.
Du hast gerade gesagt, dass du ein bisschen Sorge hattest zwischendurch, dass du nicht argentinisch genug aussiehst für den Duke.
Oder für Santiago,
für ja. Für Santiago. Würdest du heute einen Schnurrbart tragen, wenn du es nicht für die Rolle machen müsstest?
Weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube, ich hätte es nicht gemacht. Ich glaube, es wäre nicht so mein Drang gewesen, zu sagen, so, ich probiere jetzt mal einen Oberlippenschnäuzer aus.
Weil es ist tatsächlich für die Rolle, oder?
Ja,
ich habe also,
ja, ja. Ich habe mir den in Bad Hersfeld damals, habe ich angefangen, mir meinen Bart stehen zu lassen. Und der war erst so, der ging dann erst hier so an den Mundwinkeln runter, weil natürlich das noch nicht lang genug war. Und dann konnte ich den irgendwann zwirbeln, aber der war schon für Moulin Rouge und für den Audition-Prozess und so. Ich glaube, nee, ich glaube, ich würde dann jetzt keinen Schnurrbart tragen, glaube ich. Aber wer weiß.
Du, die Rolle des Dukes ist ja ist ein reicher Mann, der quasi den Club kaufen will. So, also jetzt mal ganz kurz und easy zusammengefasst und so ein bisschen eher Typ Schwerenöter. Ich meine, wir haben uns heute erst kennengelernt, aber es ist natürlich irgendwie entspricht, würde ich jetzt mal so sagen, überhaupt nicht eigentlich deinem Naturell, diese Rolle des Dukes, der irgendwie so völlig anders ist als du. Macht das irgendwie für dich auch ein bisschen den Reiz aus, halt einfach auch mal jemand komplett anderes sein zu dürfen auf der Bühne?
Absolut. Ich liebe das. Einfach zu gucken, wo diese Farben und diese Seiten, die bei mir jetzt vielleicht nicht so präsent sind, die aber auch auf jeden Fall da sind, weil sie ja jeder hat, zu gucken, wo die sind und was das mit mir auch macht und was das mit meinem Gefühl macht. Und ich liebe das. Das ist eigentlich auch einer der Gründe, warum ich diesen Job so gerne mache. Weil man so, ich kann so gucken, wie es sich anfühlt, ein anderes Leben zu leben, wie es sich anfühlt, eine andere Person zu sein, wie es sich anfühlt, Kollegen, die wesentlich älter und wesentlich erfahrener sind als ich, anschreien darf, die für mich buckeln müssen. Es ist ein super cooles Gefühl, das ausprobieren zu dürfen.
Und gleichzeitig musst du halt quasi 8-mal die Woche auf einer Bühne stehen, was ja einfach irgendwie auch krass ist. Ja. Was macht denn das eigentlich mit so einem Privatleben?
Das
okay, falsche
das.
Frage. Hat man ein Privatleben?
Nee, nicht wirklich. Also es ist so ein bisschen so, man lebt für die Show und nach der Show lebt man für die nächste Show. Also natürlich versucht man irgendwie sich in einen Rhythmus einzupendeln, wo man sagt, okay, ich stehe irgendwie morgens um 10 oder 11 auf und ich frühstücke oder halt nicht. Und dann gucke ich...
Du bist eher nicht so der Frühstücker, nee, hast du mir schon gesagt. Ne?
Ja. Und das ist... man versucht dann da irgendwie so seinen Rhythmus zu finden, aber es ist natürlich irgendwie schwierig, gerade auch so während einer Probenzeit oder wenn wie jetzt gerade Kollegen krank sind und wir früher im Theater sein müssen, um eine Cut-Show, also wenn Leute rausgestrichen werden aus der Show oder gewisse Kollegen gewisse Sachen übernehmen für den Abend, das dann zu proben, ist es schon eher schwierig, dann irgendwie mit seinen Freunden noch Kontakt zu halten oder dann zu sagen so, nee, und ich gehe jetzt mal raus und ich trinke jetzt einen Kaffee mit einem Kollegen oder einer Freundin oder whatever. Das ist schon eher schwierig. So, aber nicht unmöglich, aber es ist halt einfach.
Aber ist es schwierig, weil du quasi frei hast, wenn andere arbeiten? Weil du hättest ja quasi, wenn du um 10 aufstehst und frühstückst oder auch eben nicht und dann um 18 Uhr wieder im Musical Dome sein musst, hättest du ja im Prinzip Freizeit, aber dann haben halt alle anderen nicht frei, oder was ist das Problem?
Ja, auch. Okay. Auch einfach so das Ding, 8 Shows die Woche ziehen halt einfach Energie. Ich muss mir wirklich einteilen, je nachdem, was ich abends halt machen muss auf der Bühne, muss ich aufpassen, was ich tagsüber tue manchmal, weil mal ist die Stimme müde, mal ist der Körper müde und so. Und Kollegen müssen halt auch arbeiten, die normalerweise von 9, also 9 to 5 arbeiten. Und wenn die halt fertig sind, gehe ich halt zur Arbeit. Das ist halt auch schwierig.
Jetzt schonst du heute vor der Show nicht deine Stimme, weil
Nein.
wir quatschen. Was hast denn du eigentlich heute Abend für eine Rolle?
Ich bin heute Abend im Ensemble. Ich darf heute nach gefühlt 1,5 Wochen dann doch nochmal tanzen. Und ja, bin mal gespannt. Mein Körper, der stirbt bestimmt gleich. Der sagt so, Junge, oh Gott, machen wir das jetzt wieder. Okay, let's go.
Aber das ist gut. Das heißt, zumindest kann dann die Stimme nachher ein bisschen versagen vom vielen Quatschen jetzt gerade. Ich weiß aus gesicherter Quelle.
Oh.
Nein, das ist nicht. Aber ich weiß, dass dein Vater oder deine Eltern auf jeden Fall schon, ich glaube, 5 oder 6 Mal so, glaube ich, hier waren. Ne? Wie ist denn das für die? Sind die stolz? Sagen die das auch? Oder
ja, die sagen das. Voller Inbrunst sagen die das sogar. Nee, meine Eltern sind unfassbar stolz und es ist ein unfassbar schönes Gefühl auch. Also die waren bei allen 3 Premieren da, bei der Gala-Premiere, wo ich meinen Ensemble-Track halt prämiert habe, Duke sowie Santiago, und es war einfach für mich auch sau wichtig, dass die da waren, einfach weil meine Eltern so mit mir auch in diesen Beruf reingewachsen sind irgendwie. Die hatten da ja natürlich auch keine Ahnung von. Mein Papa ist Autolackierer und meine Mama ist Reiseverkehrsfrau, so. Und einer ihrer Berufe, meine Mama ist da ein bisschen verrückt, aber die sind da natürlich auch mit reingewachsen und wissen, wie viel Arbeit das war und wie viel Hindernisse ich überwinden musste. So, und die einfach da zu haben, war einfach so schön. So zu wissen, die sitzen da und die sind einfach sackenstolz. So, das war echt schön, ja.
Dein Vater hat mir von der ein oder anderen Aufführung Fotos geschickt, wenn er im Musical Dome saß. Und das ist, glaube ich, im Übrigen auch die Verbindung. Dein Vater Autolackierer, meine Mutter arbeitet in einem Autohaus und deswegen haben
jetzt
die auch immer beruflich miteinander zu tun.
Ah, there you go.
Und meine Mutter war damals auch so tatsächlich, als irgendwann stand mal bei uns im Lokalblättchen, dass du halt jetzt eben bald bei Moulin Rouge auf der Bühne stehen wirst. Und dann meinte sie so, guck mal, der Pascal, der war auch auf dem Gümsel. Den kennst du doch bestimmt. Da habe ich gesagt, nee, Mama, den kenne ich kenne ich nicht. Ja, aber der war doch auch auf dem Gümse. Ich sage, ja, aber deswegen kenne ich ihn doch trotzdem nicht. Nur weil wir vielleicht zufälligerweise auf derselben Schule waren. Im Übrigen ein bisschen zeitversetzt, weil ich, müssen wir jetzt gar nicht groß thematisieren, aber ein bisschen älter bin als du. Sag mal, was würdest du dem, jetzt wollte ich irgendwie sagen 16-Jährigen, aber egal, was würdest du dem kleinen Pascal im großen Saal mit der Disco-Kugel deiner Großeltern aus heutiger Sicht raten, wenn du ihm etwas sagen könntest?
Boah, bleib dir treu. Mach das, worauf du Bock hast, was er eh schon tut. Bleib so unbekümmert, behalte dir den Spaß, vertrau deinen Impulsen. Bleib so ein Freigeist. Das Leben ist schwer genug. So. Die Welt braucht Leute, die lachen können. Sowas würde ich ihm, glaube ich, sagen.
Eigentlich musst du ihm ja auch nicht sagen, anders zu machen, weil du sagst ja auch, das ist irgendwie dein großer Traum gewesen, jetzt auf der Bühne stehen zu können. Und du hast es ja auch verfolgt und auch nicht über Umwege, sondern sehr straight irgendwie. Von daher, jetzt haben wir auch viel über Muskelkater und wenig Privatleben gesprochen. Aber gibt es trotzdem etwas, was du Menschen raten würdest, jungen Menschen vielleicht raten würdest, die sagen wollen, ich habe da irgendwie auch Bock drauf und ich kann mir das vorstellen. Gibt es da irgendwie?
Ich glaube, das Wichtigste, was ich sagen würde, was mir auch gesagt wurde, ist, probier's aus. Es gibt nichts Schlimmeres, als mit der Frage alt zu werden, was wäre, wenn. Und also so versuche ich auch irgendwie so zu leben, weil ich glaube, ja, irgendwann mit 60, 70, 80 zu sitzen, da zu sitzen, also irgendwie in einem Schaukelstuhl zu sitzen und zu sagen, so, hätte ich mal, was wäre, wenn. So, ich glaube, das ist das Schlimmste, das ist die schlimmste Situation, mit der man alt werden kann oder die man haben kann. Deswegen erstmal go for it, mach's. Wenn du Lust drauf hast, los. Weil das ist das Wichtigste überhaupt. Dann natürlich einfach, man muss den Job und das, was man dann da tut auf der Bühne, so sehr lieben, weil das ist ein hartes Business. Also man hat viel, wie ich ja gerade schon gesagt habe, irgendwie damit zu tun, dass Leute dir Kritik geben. Und es ist alles sehr persönlich. Also es ist immer Pascal, der kritisiert wird, in Anführungszeichen natürlich, weil entweder meine Nase zu groß ist oder meine Stimme zu voll ist, dann bin ich zu klein, ich bin zu braunhaarig. So, es ist immer sehr persönlich, die Sachen, woran es dann scheitert. Von daher muss man das wirklich lieben, was man tut. Es muss eine Leidenschaft sein und sonst einfach go for it. Kann eh nichts verlieren.
Hast du einen Wunsch für dich persönlich, für deine Zukunft, für deine Musical-Karriere?
Ja, dass es so weiterläuft, wie es jetzt gerade läuft. Und dass ich Rollen spielen darf, die mir Spaß machen, so, und die mich herausfordern.
Und die dich dazu zwingen, dir einen Schnurrbart wachsen zu lassen.
Und die mich dazu zwingen, mir einen Schnurrbart wachsen zu lassen, ganz genau.
Ich habe mal gelernt, dass man, wenn man toi 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 wünscht, wenn andere auf die Bühne gehen, dass man dann nicht Danke sagen darf, ganz genau. Ne? Weil das Unglück bringen würde. Ja. Ich erkläre das nur, weil wenn ich dir jetzt toi 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 wünsche für gleich und du nicht darauf reagierst, wird es vielleicht Leute geben und denken, was ist denn für ein arroganter, unfreundlicher Typ, wenn er nicht Danke sagt. Aber das macht man so nicht. Das habe ich auch tatsächlich erst vor kurzem gelernt. Von daher, hey Pascal, danke dir für deine Zeit. Und
Gerne. Es war mir eine Freude.
Dass du deine Story vom Sauerländer Jungen quasi auf die großen Bühnen mit mir geteilt hast, weil das ist ja irgendwie auch ein bisschen eine Gemeinsamkeit, auch wenn wir natürlich zwei völlig unterschiedliche Dinge machen, ist es ja so, dass klar ist, dass was wir machen, können wir nicht da oder konnten wir auch nie da machen, wo wir herkommen.
Ja.
Von daher voll schön, dass du das geteilt hast
und erzählt gerne.
Hast. Und toi, toi, toi. Für die Show nachher. Ich probiere es nochmal mit dem Wort im Tanzensemble.
Sehr gut.
Jetzt war es richtig.
Es war sehr gut.
Pascal, danke dir.
Danke dir.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Über das Leben, Liebe, Kummer, den Tod, Selbstzweifel und Ängste. Wünsche, Anregungen, Fragen, Kritik oder Ideen? Immer her damit. Über Instagram oder per Mail an post@bennybauerdick.de.